Herzlich willkommen zu Finanziell Glücklich, dem Podcast für unabhängige Finanzbildung. Mein Name ist Katrin Löhr. Ich bin Professorin für Finanzwirtschaft und ich liebe es, Menschen finanziell glücklich zu machen. Herzlich willkommen zu einer neuen Episode von Finanziell Glücklich. Ich freue mich sehr, denn wir haben heute einen spannenden Gast. Hannes Schröder ist bei uns, Geschäftsführer von Outness. Hallo Hannes.
Hallo liebe Katrin, ich freue mich, heute hier bei dir sein zu dürfen.
Ja, wir fangen ja immer mit der Frage an, was ist finanzielles Glück für dich oder was macht dich finanziell glücklich?
Also finanzielles Glück für mich bedeutet an allererster Stelle auf jeden Fall Sicherheit. Also für mich ist das Thema Geld, ist für mich einfach gedruckte Freiheit, bedeutet einfach Dinge machen zu können, wann ich will, wo ich will, mit wem ich will. Und ich glaube, finanzielle Freiheit hat man genau eben auch dann erreicht, wenn das geschaffen ist. In meinem Fall, ich glaube, ja, mehr geht immer, aber ich bin zumindest in der lukrativen Situation inzwischen entscheiden zu können, zum Beispiel auch, mit welchen Kunden möchte ich zusammenarbeiten, mit welchen Mitarbeitenden möchte ich zusammenarbeiten und mit wem auch nicht mehr. Und da eben sozusagen nicht mehr in der Abhängigkeit zu sein und Schmerzensgeld nehmen zu müssen, das ist für mich auf jeden Fall das Gefühl von Freiheit, von Sicherheit. Und einen Zahlbetrag kann ich da, glaube ich, nicht nennen, weil da entwickelt man sich ja weiter. Ne? Also je mehr Geld da ist, umso mehr kann man ausgeben und dementsprechend passt sich das dann Stück für Stück an. Aber solange man das Gefühl hat, selbst entscheiden zu dürfen, dann ist das für mich, glaube ich, genau das Richtige.
Das klingt sehr erstrebenswert und ist eine sehr, sehr schöne Antwort. Dann erzähl uns doch mal, wie bist du da hingekommen, wo du jetzt bist? Was machst du und was sollten die Menschen über dich wissen?
Ja, wie du schon erwähnt hast, ich bin Mitgründer und Geschäftsführer der Firma Outness. Unser Unternehmen gibt es jetzt mittlerweile schon bereits seit 7 Jahren. Ich selber bin 33 Jahre jung, verheiratet, 2 Kinder. Hobbymäßig habe ich schon immer seit der Kindheit an das Thema Sport um mich gehabt, habe verschiedene Sportarten ausprobiert, bin irgendwann tatsächlich beim Fußball dann auch hängen geblieben und habe eben auch meine große Leidenschaft zum Thema Sport eben auch zum Beruf gemacht, mein Hobby zum Beruf gemacht, indem ich zuerst Fitnessökonomie studiert habe vor einigen Jahren und vor mittlerweile 11 Jahren auch das betriebliche Gesundheitsmanagement studiert habe. Und in diesem Bereich bin ich jetzt auch schon seit einigen Jahren aktiv, anfänglich als Personalreferent mit zusätzlichen Schwerpunkt des betrieblichen Gesundheitsmanagements und jetzt mittlerweile seit 7 Jahren als Geschäftsführer eines Dienstleistungsunternehmens, welches sich eben mit dem Schwerpunkt des betrieblichen Gesundheitsmanagements beschäftigt. Genau.
So, und betriebliches Gesundheitsmanagement und Finanzen. Wo sind denn da jetzt die Anknüpfungspunkte? Mag sich vielleicht der ein oder die andere fragen. Wo siehst du die?
Alleine schon beim Return on Invest, weil ich würde sagen, das Thema betriebliches Gesundheitsmanagement ist so eines der letzten ökonomischen Geheimnisse, was viele noch nicht kennen, was viele noch nicht wissen, weil der Return on Invest beträgt 2,7, also 270%. Jeden Euro, den du in betriebliches Gesundheitsmanagement investierst, in die Gesundheit deiner Mitarbeitenden investierst, bekommst du durch Fehlzeitenreduktion, durch Reduktion von Fluktuation, durch eine bessere Teamstimmung, bessere Produktivität, höhere Motivation, bessere Kommunikation, bekommst du einfach zurück. So, nach dem, also allein schon monetär, 1 Euro reingeben, 2,70 Euro zurückbekommen. Und dann gibt es ja auch noch viele Soft Skills, die man gar nicht so richtig in Euros fassen kann, eben wie eine bessere Teamstimmung, was ist das wert? Das bekommst du als Bonus obendrauf. Und wenn man das einmal verstanden hat, dann ist das eines der besten Anlageobjekte. Also ich weiß nicht, wie es bei dir aussieht. Ich kenne wenig Anlageobjekte mit 270% Rendite.
Nein, das ist hervorragend und da haben wir auch schon die erste Parallele, weil im Bereich Financial Wellbeing gibt es jetzt Studien aus den USA, die zeigen, dass der Return on Invest bei 3 US-Dollar liegt. Je nach Wechselkurs liegen wir da im ähnlichen Bereich. Mhm. Und das ist tatsächlich dann eines der letzten ökonomischen Geheimnisse. Wie knacke ich denn dieses Geheimnis, wenn ich jetzt als Unternehmen hellhörig werde und sage, Moment mal, BGM, was machen wir da? Machen wir da überhaupt schon was? Mhm. Was würdest du empfehlen?
Wir bauen relativ viel Kontakte auf mit potenziellen Unternehmen und stellen halt häufig auch diese Einstiegsfrage. Machen Sie was im Bereich des betrieblichen Gesundheitsmanagements Und wenn ja, was machen Sie da? Und da ist erstmal so die Definitionsfrage, was ist denn überhaupt betriebliches Gesundheitsmanagement? Weil wir bekommen da ganz unterschiedliche Antworten. Also die meisten sagen, ja, natürlich machen wir was im Bereich des BGMs. Antworten sind dann häufig sowas wie, wir haben einen Obstkorb oder es gibt irgendwie Gratiswasser für die Mitarbeiter. Mancher sagt, wir haben einen Betriebsarzt. Manch einer spricht von Eingliederungsmanagement und einem Hamburger Modell. Der nächste redet über Arbeitsschutz, Arbeitssicherheit. Und das alles hat irgendwie was auch mit dem betrieblichen Gesundheitsmanagement zu tun, ist aber tatsächlich noch nicht so ein BGM, das ist die Abkürzung, wie wir es verstehen, also eine Art ganzheitliches Gesundheitsmanagement. Denn idealerweise greifen verschiedene Säulen ineinander. Das heißt, wir haben zum einen den Bereich Eingliederungsmanagement. Jeder Mitarbeitende, der ja, mehr als 6 Wochen entweder am Stück oder eben auf einzelne Erkrankungen aufgeteilt, mehr als 6 Wochen in einem Kalenderjahr erkrankt ist, hat einen Anspruch auf betriebliches Eingliederungsmanagement. Das heißt, der Arbeitgeber und Arbeitnehmer setzen sich zusammen, um Ideen zu entwickeln. Zum einen, um die Arbeitsfähigkeit wiederherzustellen und zum anderen aber auch die Arbeitsfähigkeit zu erhalten. Das kann passieren beispielsweise in Form von Anpassung von Arbeitsprozessen, Arbeitsabläufen, Arbeitsmitteln, dass einfach gemeinsam Lösungen erarbeitet werden. Das ist sozusagen Säule Nummer 1. Als weitere Säule, was auch viele Unternehmen schon machen, ist der Bereich Arbeitsschutz und Arbeitssicherheit. Hier ist wichtig, Arbeitsschutz schützt jetzt nicht vor Arbeit, sondern Arbeitsschutz dient insbesondere, um die Arbeitnehmenden zu schützen vor etwaigen Unfällen, vor Verletzungen, dass man also auch hier durch Anpassung von Hilfsmitteln, durch persönliche Schutzkleidung und Ähnliches einfach die Arbeitsbelastung und Beanspruchung reduziert. Beispielsweise auch durch Lärmbelästigung oder Klimabelastung, dass man dann einfach da die einfach Rahmenbedingungen schafft, um ein gesundes Arbeiten zu ermöglichen. Und die dritte Säule ist sozusagen die Gesundheitsförderung. Was kann ich tun, um die Gesundheit meiner Mitarbeitenden zu fordern und auch zu fördern und so eben den Mitarbeitenden gesund zu machen, gesund zu erhalten und leistungsfähiger zu machen? Und das ist eine Säule, da ist unsere Gesetzgebung sehr schwammig. Da heißt es einfach nur, lieber Arbeitgeber, du hast dich darum zu kümmern. Wie das aber aussehen soll oder aussehen muss, da gibt es keine sozusagen festen Rahmenbedingungen. Im Arbeitsschutz und Eingliederungsmanagement ist es so, da gibt es ein konkretes Werk, was ich genau zu machen habe und nicht zu machen habe. Aber bei der Gesundheitsförderung, da bin ich so ein bisschen frei in der Gestaltung. Und das ist auch das Gebiet, wo wir uns meistens auch ja, am stärksten die Potenzialentfaltung betreiben, weil da haben wir eben dieses Alleinstellungsmerkmal, was wir erzeugen können. Dadurch, dass ich in der Gestaltung da freier bin, kann ich eben auch ganz andere Wege gehen, als es die Konkurrenz tut. Und wenn ich das mache, dann ist auch garantiert, dass ich einen noch höheren Return on Invest erzielen kann, weil ich mich einfach von der Masse abhebe. Und das hat durchaus diverse Parallelen, insbesondere zum Bereich der Geldbildung. Verschiedene Prozessschritte, die man durchgeht, startet mit einer Analyse, macht eine Planung, führt dann die Maßnahmen durch und guckt, was am Ende bei rausgeht. Und zumindest ich selber beschäftige mich auch gerne mit dem Thema Finanzen, lese das ein oder andere Buch. Da ist eben auch meistens wichtig, am Anfang eine Bestandsaufnahme zu machen. Wie steht es um das eigene finanzielle Polster? Dann Maßnahmen zu entwickeln. Was mache ich in Zukunft noch anders? Was lasse ich vielleicht auch? Also die To-Do- und Not-To-Do-Liste, um dann die Maßnahmen auch durchzuführen und zu gucken, was kommt dabei raus. Und das, was geklappt hat, das mache ich noch mehr. Und das, was nicht geklappt hat, das versuche ich zu optimieren. Also da gibt es aus meiner Sicht durchaus noch viele, viele weitere Punkte.
Das stimmt. Und wenn du jetzt sagst, hier wertvolles Invest, 2,70 Euro und ihr habt aber dann das Alleinstellungsmerkmal im Grunde, das durch individuelle Zuschneidungen noch zu steigern. Was genau meinst du damit? Das macht mich ja doch neugierig.
Da können wir ja nochmal so einen kleinen Sprung in meine Vergangenheit machen. Also nachdem ich den Master im Bereich des Gesundheitsmanagements abgeschlossen habe, war ich als innerbetrieblicher Gesundheitsmanager bei einer großen Wohnungsgesellschaft tätig, ein Unternehmen mit knapp 600 Mitarbeitenden. Da hatte ich so eine Doppelposition. Die eine Hälfte war ich Personalreferent, die andere Hälfte war ich Gesundheitsmanager. Und diese Doppelposition hat dazu geführt, dass ich selber keine Maßnahmen durchführen sollte. Also ich war zwar fachlich dazu durchaus geeignet, Trainings, Coachings, Screenings, Workshops, Vorträge, Seminare selber durchzuführen. Fachlich hätte ich das gekonnt. Aber meine Personalleitung wollte das insbesondere nicht, weil es doch irgendwie komisch wirkt. Vormittags verhandelt man die Gehälter und nachmittags steht man dann mit denselben Mitarbeitern in Sportshorts und Sportkleidung gegenüber und mimt dann den Fitnesstrainer und treibt die Leute gegenseitig an. Da einfach so diese Differenzierung zwischen diesen zwei Stellen zu finden, das funktioniert ganz einfach nicht. Und ich habe dann eben die Aufgabe bekommen, ich soll das Ganze analysieren und planen. Und die eigentliche Durchführung der Angebote werden dann von externen Dienstleistern durchgeführt. So der Plan. Jetzt muss man aber wissen, wer schon mal versucht hat, einen Physiotherapietermin zu bekommen, der wird feststellen, da sind lange Wartezeiten, auch in den Fitnessstudios und dergleichen ist die Auslastung relativ hoch. Es hat sich also keiner bereit erklärt, zur richtigen Zeit die richtigen Maßnahmen am gewünschten Ort individuell durchzuführen. Also Ort, Zeit und eben auch die Zielgruppe, die richtigen Maßnahmen für die richtigen Leute durchzuführen. Und daran bin ich verzweifelt. Ich saß dann irgendwann zusammen mit meinem besten Freund, heute besten Freund und Geschäftspartner, und habe gejammert, wie das so ist. Ich habe gesagt, ich habe da diese Aufgabe, ich muss da Dienstleister finden, aber es will sich keiner bereit erklären. Was mache ich denn da jetzt? Und da hat er gesagt, naja, wenn ihr als Wohnungsgesellschaft da einen Bedarf habt, vielleicht gibt es ja auch andere Unternehmen, die dahingehend Bedürfnisse haben und Potenzial haben. Lass uns doch einfach mal die Unternehmen fragen. Er war da sehr hemdsärmelig unterwegs. Man muss auch dazu sagen, er selber war schon fast 20 Jahre als Unternehmer, zwar in einem anderen Bereich, aber als Unternehmer aktiv. Und er hat dann gesagt, warum lange planen und machen, einfach in die Recherche gehen. Und wir haben dann uns beide einen Tag freigenommen, einen Tag Urlaub genommen und sind einfach mal so 20 verschiedene Unternehmen in unserem Einzugsgebiet angefahren, also richtige Kaltakquise, ohne vorher anzurufen, sondern einfach hingefahren, geklingelt oder geklopft, reingegangen. Spannend ist es hier zu wissen, die Leute sind meistens noch ängstlicher und wissen halt nicht, was einen erwartet, als man selber ist. Man denkt sich immer, oh Gott, wer weiß, was passiert. Aber herauskam, es wurden uns viele Türen geöffnet. Mhm. Wir hatten wirklich bloß einen Block und einen Stift und eine Idee im Kopf. Wir hatten keine Homepage, wir hatten keine Visitenkarten. Wir haben einfach geklopft, haben erzählt, was wir machen wollen und ob das interessant ist. Und das Ergebnis war, ja, es ist interessant. Weil eigentlich wollte ich so nebenbei mir so ein kleines Side-Business aufbauen und das so parallel laufen lassen, vielleicht die Stunden im Konzern, im sicheren Job reduzieren und dann so nach und nach die Selbstständigkeit aufbauen. Aber nach 4 Wochen war ich bereits an dem Punkt, wo ich eine feste Entscheidung treffen musste. Entweder weiterhin Sicherheit im Konzern oder doch ein bisschen Mut zur Selbstständigkeit. Und ich habe mich dann für die zweite Variante, für die Selbstständigkeit entschieden. Witzigerweise, als ich dann vor meinem Personalleiter saß und gekündigt habe, hat er gesagt, okay, jetzt habe ich zwar einen Personalreferent verloren, das ist sehr schade, aber jetzt können Sie auch das Gesundheitsmanagement dann entsprechend auch im Rahmen der Durchführung für uns durchführen. Und dann war sozusagen gleich auch der nächste Kunde gewonnen. Und das war dann sozusagen das Beste, was mir passieren konnte. Und auch hier sehe ich wieder gewisse Parallelen zum Bereich der Geldbildung und auch des Themas des Investierens insbesondere. Einerseits Mut zu haben, Mut zu fassen, auch mal neue Dinge zu probieren, aus der Komfortzone herauszugehen, aber nicht planlos. Also ich hätte ja auch gleich direkt einfach kündigen können und loslegen können. Nein, wir haben vorher ein bisschen Marktrecherche betrieben und nachdem abzusehen war, dass da sozusagen Licht am Ende des Tunnels ist, dann auch einfach mal den Sprung wagen raus aus der Komfortzone. Das ist, glaube ich, so ein ganz, ganz wichtiger Tipp. So verfolge ich es auch immer noch. Bin da wahrscheinlich an mancher Stelle noch ein bisschen risikobereiter, aber bisher hat sich das bei mir zumindest ausgezahlt.
Ja, dein Mut hat sich in mehrerer Hinsicht ausgezahlt. Ne? Also im Grunde einfach zu den Unternehmen hinzufahren und mutig zu sein und zu gucken, was passiert da. Und dann aber natürlich auch zu sagen, jetzt den ganzen Weg zu gehen und wirklich zu sagen, ja, Fokus auf das neue Unternehmen. Und und natürlich sind wir da bei Finanzen, sind wir dabei. Ne? Also wenn es darum geht, Bestandsaufnahme, wo kommt mein Geld her? Bin ich Angestellte? Bin ich Unternehmerin? Wo bin ich? Wie risikobehaftet sind meine Cashflows? Möchte ich das so? Möchte ich das nicht so? Also wieder auch bewusste und informierte Entscheidungen. Da sind schon sehr viele Aspekte in deinen Erzählungen mit eingeflossen. Und damit kannst du im Grunde jetzt durch dieses individuelle Angebot, also da, wo du im Grunde ja aus der anderen Perspektive mit konfrontiert wurdest und eben externe Dienstleister da gar nicht die Bedarfe abdecken konnten, damit kannst du jetzt im Grunde dafür sorgen, dass jedes Unternehmen im kleinen mittelständischen Bereich seid ihr aktiv, ein BGM aufbauen kann, was den Anforderungen des Unternehmens entspricht.
Genauso ist es. Also wir sind jetzt inzwischen ein Team aus 25 Mitarbeitern. Also aus dem kleinen Zweimann-Startup hat sich dann nach und nach ein auch mittelständisches Unternehmen mit 25 Festangestellten entwickelt. Und so wie du das sagst, einerseits ist die Individualität wichtig, aber auch, dass ich sag mal, zielgerichtet ist wichtig. Also wir arbeiten immer nach einer gewissen Blaupause, während Unternehmen, die häufig so ein Gesundheitsmanagement selber erstmal aufbauen, eher so eine Art Bauchgefühl-BGM initiieren. Das heißt, einzelne Mitarbeiter sagen vielleicht, ach Mensch, so eine Laufveranstaltung wäre ganz toll, lass uns doch mal eine Laufgruppe gründen. Der Nächste sagt, vielleicht ein Yogakurs wäre ganz toll. Der Nächste bringt den Obstkorb mit. Und man ärgert sich und wundert sich dann, dass es vielleicht nicht so angenommen wird, wie man das sich wünschen würde. Auch wenn ich als Geschäftsführer vielleicht den Bedarf erkenne. Beispielsweise meine Mitarbeiter sind den ganzen Tag sitzend tätig. Und ich sehe dann, die sind in Zwangshaltung, die haben Schulter-Nackenverspannung, Rückenschmerzen. Wenn ich denen etwas Gutes zukommen lassen möchte und buche vielleicht so eine Rückenschule, muss das nicht immer unbedingt positiv bei den Mitarbeitenden ankommen. Weil es ist auch wichtig, wie ich diese Botschaft vermittle. Ich habe einmal zum Beispiel den großen Fehler begangen und habe meiner Frau ungefragterweise zu Weihnachten ein Küchengerät geschenkt. Weil ich dachte mir, ich meine es gut. Ja, du kennst meine Frau, Katrin, oder warum lachst du?
Nein, aber
du hast genau
die Situation kann ich mir wirklich lebhaft vorstellen. Also...
Genau, also meine Frau ist häufig in der Küche aktiv und ich dachte, ich will ihr was Gutes tun, weil so ein neues, schickes Küchengerät kann ja dann helfen. Und meine Frau hat ähnlich reagiert wie du. Sie hat mich ja eher verschwitzt angelächelt und dachte sich, meinst du das jetzt wirklich ernst?
Ja.
So, ich habe den Fehler dann nicht zweimal, weil aus Fehlern kann man ja lernen, Fehler kann man machen, aber man sollte auch daraus lernen. Ich habe den Fehler nicht nochmal gemacht, sondern ein Jahr später zu Weihnachten habe ich gefragt, Schatzi, was wünschst du dir denn? Und dann hat sie ein gewisses Gerät genannt. Und dann habe ich gesagt, das ist doch auch ein Küchengerät. Und dann sagte sie, nein, nein, das ist nicht einfach nur ein Küchengerät. Das ist Punkt, Punkt, Punkt. Und das war für mich ein riesen Learning auch in Bezug auf andere Themen, unter anderem des betrieblichen Gesundheitsmanagements. Nicht immer, nur weil vermeintlich etwas Positives gut ist und wir es an jemanden weitergeben wollen, wird das von dem anderen auch so aufgenommen. Sondern eben, wenn ich ein Küchengerät einfach ungefragterweise verschenke, heißt das, gefälligst in die Küche und mach was zu essen. Wenn ich den Rückenkurs für meine Belegschaft buche, dann heißt das, der Chef findet uns zu dick oder der findet uns nicht leistungsfähig oder nicht leistungsstark. Wenn ich einfach ungefragterweise irgendwelche Geldtipps weitergebe, dann wird von meinem Umfeld vielleicht das auch nicht so angenommen und wahrgenommen, weil der Prophet im eigenen Land zum einen, wird immer nicht so akzeptiert, als auch ich habe da gar keine Geldprobleme, warum gibst du mir ungefragterweise Geldtipps? Und da eher das Thema Partizipation zu betreiben, also eher diejenigen, die es anwenden, als Mitentscheider ins Boot zu holen, das ist eben ganz, ganz wichtig. Und das machen wir im Schritt Nummer 1, der Analysephase, dass wir eben Mitarbeiterbefragungen durchführen. Wir gucken uns natürlich auch verschiedene Zahlen, Daten und Fakten an, um auch erstmal auch Wirtschaftlichkeitsberechnungen zu machen. Lohnt sich überhaupt so ein betriebliches Gesundheitsmanagement für das Unternehmen? Wir nehmen sozusagen die Ziele, Wünsche und Bedürfnisse aus Unternehmenssicht auf und die Ziele, Wünsche und Bedürfnisse aus Mitarbeitersicht. Und auf einmal hat das Ganze einen ganz anderen Geschmack, wenn ich eben frage, was wünschst du dir, lieber Mitarbeiter? Ernährung, Bewegung, Stressbewältigung, Partnerschaft, Beziehung, Geld, Geldbildung. Und er setzt seine Kreuze. In dem Moment, wo er das Kreuz setzt, hat er sich zum einen moralisch verpflichtet, dass er das auch macht und umsetzt. Und zum anderen fühlt er sich, wenn dann das Angebot kommt, als gehört. Also er hat es sich selber gewünscht, er hat es sich selber angefordert. Und jetzt erfülle ich lediglich den Wunsch, das ist meine einzige Aufgabe. Ja. Und das ist halt ganz, ganz, ganz wichtig. Und das machen die meisten nicht, sondern sie wollen etwas Gutes tun und stülpen es drüber von oben herab. Und dann kommt es vielleicht, obwohl es gut gemeint ist, falsch an. Und das ist eines der größten Learnings, die eben einfach auch wichtig sind, das Ganze eher wissenschaftlich fundiert am Anfang zu betreiben.
Genau, und das ist nämlich auch eine Parallele, weil das hatte ich auch schon, wurde mir berichtet von einem Unternehmen, die tatsächlich auch schon vor Jahren mal ein Angebot im Bereich finanzieller Bildung gemacht haben, die das aber mit einem Titel versehen haben, der da nicht so gut ankam. Also es war jetzt nicht raus aus den Schulden, aber es ging in die Richtung. Ja? Das ist dann natürlich auch so etwas, wie verpacke ich es? Und ich weiß, ich habe immer einen Vortrag bei dir, von dir auch auf einer Konferenz gehört, wo du da auch drauf eingegangen bist. Ne? Zielgruppenspezifische Titel auch. Ja? Also richtig. Das, was für die eine Zielgruppe super passend ist, ja, ist für die andere Zielgruppe überhaupt nicht. Wenn du magst, kannst du gerne ein paar Beispiele bringen. Aber
das klassischste Beispiel ist halt immer diese Rückenschule. Wenn man überlegt, wir sind schon alle nicht gerne in die Schule gegangen. So, und wenn ich jetzt lese, Rückenschule, da habe ich schon keinen Bock drauf. So, dann der Begriff Rückenschule. Ich bin jetzt jung, ich bin aktiv. Wir wollen ja auch Prävention betreiben. Wir wollen ja nicht nur die Leute im Rückenkurs haben, die schon kaputten Rücken haben, sondern wir wollen ja die haben, die gesund sind und weiter gesund erhalten. So, und wenn ich dann halt schon hinschreibe, Rücken, ja, das klingt schon krank. Und wir bieten auch Rückenschule an dem Unternehmen. Aber man muss einfach nur marketingmäßig anders verpacken, anders nennen und dann eben zielgruppenspezifisch unterschiedlich betiteln. Wir haben da ein Unternehmen, da bieten wir dreimal am Tag theoretisch eine Rückenschule an, aber vormittags heißt es die Sixpack Challenge und adressiert eher so die jüngeren Menschen noch aktiv auf Partnersuche, möchte ich jetzt einfach mal so beschreiben. Mittags gibt es dann den Kurs Straff und Sexy. Ist eher so für das weibliche Klientel ausgerichtet. Und abends gibt es dann den Kurs Endlich schmerzfrei. Und da finden sich dann die Leute wieder, die dann auch theoretisch in die Rückenschule gegangen wären. Und so trainiert halt jeder oder findet sich jeder in seiner Zielgruppe wieder und fühlt sich halt einfach wohl. Und manchmal muss man einfach dem Kind einen anderen Namen geben und schon funktioniert das. Und was du auch nochmal gesagt hast, was ganz, ganz wichtig ist, auch in Bezug zum Thema Geld. Manch einer wird vielleicht sagen, naja, lieber Mitarbeiter, lieber Chef, anstatt sich jetzt hier Geld zu investieren und mir Geldbildung beizubringen, kannst du mir einfach eine Gehaltserhöhung geben. Mhm. Aber da gibt es so ein schönes Sprichwort, schenk einem Menschen einen Fisch und er ist einen Tag satt. Ja, oder lerne jemanden das Fischen und er hat nie wieder Hunger. Ja. Und das ist halt so ein ganz, ganz wichtiger Punkt, sowohl in deinem Thema, die Geldbildung aus meiner Sicht. Man kann halt einmal eine Gehaltserhöhung geben. Und gut ist, dann ist das aber diese Dankbarkeit, diese Wertschätzung. Wir gewöhnen uns ja einfach. Beim ersten Mal auf dem Gehaltszettel fällt uns das noch auf, da finden wir das noch toll. Und beim zweiten Mal haben wir uns schon dran gewöhnt und unseren Lebensstandard angepasst. Und da halt zum Beispiel Geldbildung zu vermitteln oder eben in unserem Fall auch Themen wie Stressmanagement, Resilienz, das sind natürlich auch Themen, die spielen in unsere beiden Bereiche rein. Bin ich einfach besser im Umgang mit Stress und habe vielleicht im Moment Geldprobleme, dann kann ich diese Geldprobleme durch ein gezieltes Stressmanagement besser reflektieren oder durch eine Resilienz auch mal schwierige Phasen mit in psychischer Widerstandsfähigkeit übermitteln. Und das war einfach der Punkt, glaube ich auch, warum wir beide uns so gut verstehen, weil es so viele Parallelen in unseren beiden Gebieten gibt.
Genau, genau.
Also und andersrum ist es auch nochmal wichtig, der beste Entspannungskurs nützt nichts, wenn ich danach nach Hause gehe und mich mit Geldsorgen rumärgere. Also es geht da so Hand in Hand.
Genau so ist es, ne? Wenn die Ursache da nicht behoben wird, dann auf Dauer bringt der Yogakurs dann auch wenig. Irgendwann nutzt
es. Dann bin ich glücklich und zufrieden für 30 oder 60 Minuten, aber danach holt mich dann doch wieder der Alltag ein.
Ja, richtig. Genau. Und genau, ihr geht ja sozusagen nach verschiedenen Schritten vor. Also die Analysephase hast du schon gesagt, wo man im Grunde dann auch wissenschaftlich da rangeht und das sozusagen den Erfolg vom Zufall befreit, ja, indem man einfach ganz analytisch das Ganze angeht. Wie geht es sozusagen weiter, wenn jetzt ein Unternehmen sich dafür interessiert?
Also Schritt Nummer 1, Analyse, haben wir erledigt. Können wir gedanklich einen Haken ran machen. Schritt Nummer 2 ist dann aus den Analyseergebnissen praktische Maßnahmen abzuleiten, Dinge zu planen. Also es nützt ja nichts, wenn ich eine große Unternehmensberatung beauftrage, zu analysieren und die stellen dann fest, es gibt tausende von Problemen, aber niemand geht an die Lösung ran. Das heißt, Schritt 2 ist also lösungsorientierte Planung. Und Planung bedeutet für mich genau diese Faktoren, die ich früher nie gefunden habe, zur richtigen Zeit, am richtigen Ort, die richtigen Maßnahmen für die richtigen Zielgruppen. Bedeutet, ich muss einfach interpretieren, wann kann ich denn zum Beispiel Gesundheitsangebote für meine Beschäftigten durchführen? Wann kann ich auch als Mitarbeiter überhaupt Angebote wahrnehmen? Welche räumlichen Verfügbarkeiten stehen einfach vor Ort zur Verfügung? Kann ich das vor der Arbeitszeit, nach der Arbeitszeit, während der Arbeitszeit durchführen? Wenn ich es während der Arbeitszeit durchführe, wie muss denn dann das Angebot gestaltet sein, um es während der Arbeitszeit durchzuführen? Weil auch ich bin Chef, Zeit ist Geld. Ich kann nicht erstmal stundenlang die Produktion stilllegen.
Ja.
Also muss auch die Durchführung der Maßnahmen so getaktet sein, dass es die Arbeitsabläufe nicht stört. Und das funktioniert, weil ein Kunde von mir hat das mal so schön beschrieben, selbst wenn mal einzelne Mitarbeiter dann die Produktion verlassen, ist das so ein bisschen wie geplante Urlaubsvertretung. Also auch jetzt gehen ja Leute in den Urlaub oder sind ungeplanterweise einfach krank und der Betrieb läuft trotzdem weiter.
Ja.
So ist es auch beim BGM, dass dann mal jemand rausgeht für eine Viertelstunde, 20 Minuten, eine halbe Stunde, Und dann muss ich einfach mal diese Mehrarbeit dann in Kauf nehmen, um danach vielleicht auch selber wieder ja ebenfalls die Angebote des Gesundheitsmanagements wahrzunehmen. Also einfach da genau zielgerichtet abgestimmt auf die Unternehmensabläufe, auf die Bedürfnisse der Mitarbeitenden und wie wir als Beispiel auch schon hatten, zielgruppenspezifisch das Ganze vorab zu kommunizieren und dann eben auch durchzuführen. Und da sind wir praktisch auch schon direkt in Schritt Nummer 3. Nachdem ich es geplant habe, muss ich es halt einfach nur noch durchführen. Und da helfen eben diverse Anbieter oder man nimmt eben, wie in unserem Fall, so ein Alles-aus-einer-Hand-Anbieter, weil das ist so ein bisschen unser Alleinstellungsmerkmal. Wir betreuen alle einzelnen Schritte alles aus einer Hand. In größeren Unternehmen ist es häufig so, die Analyse wird von der Unternehmensberatung durchgeführt, die Planung dann von der Personalabteilung gemacht. Dann gibt es eventuell einige Dienstleister, die dann die Angebote durchführen. Bei uns ist der spannende Vorteil, eben alles aus einer Hand zu bekommen, insbesondere kleine und mittelständische Unternehmen, die eben sagen, ich will das Thema BGM eigentlich abgeben, die sind bei uns genau richtig. Wir sind dann sozusagen der externe betriebliche Gesundheitsmanager und kümmern uns um all diese Schritte. Wir führen dann die Maßnahmen durch, wir werten die Maßnahmen aus, optimieren Stück für Stück, also verbessern die Angebote und dann wiederholt sich eigentlich dieser Zyklus immer wieder, dass wir also nach einer bestimmten Laufzeit der Zusammenarbeit einfach nochmal einen Vorher-Nachher-Check machen, dass wir ebenfalls wieder die Bedürfnisse reflektieren, Mitarbeiterbefragungen durchführen, Kennzahlen analysieren, weil sich die Bedürfnisse ja auch ändern. Alleine schon, wenn man mal die letzten 3-4 Jahre betrachtet, was da passiert ist, es ist ganz spannend, wenn ich jetzt in Mitarbeiterbefragungen von 2019 reingucke, da haben sich alle Homeoffice und flexibles Arbeiten gewünscht. In 2020, wenn wir dann Befragungen durchgeführt haben, haben wir alle gesagt, ich würde gerne raus aus der Isolation, würde gerne wieder mehr mit meinen Kolleginnen und Kollegen zusammenarbeiten. In 2021 war das dann relativ ähnlich. Also da sieht man, die Bedürfnisse verändern sich. Ne? Und jetzt geht es aktuell in so eine Art hybrides Modell hinein, dass ich sowohl das Miteinander, das Teamgefühl und Wie-Gefühl haben möchte, aber auch die Flexibilität und Agilität eines Homeoffice und von flexiblen Arbeitszeiten. Und so werden sich garantiert auch in Zukunft die Bedürfnisse immer wieder verändern. Und so verändern sich auch die Angebote im Hinblick auf die Gesundheit der Mitarbeitenden.
Und apropos Hybrid, wie viel ist bei euch vor Ort Kurs? Bietet ihr auch Online-Kurse an? Seid ihr in ganz Deutschland letztlich verfügbar? Kann man euch da buchen oder wie läuft das?
Das kommt ganz auf Branche und Unternehmen drauf an. Also wir haben auch Unternehmen, die wir ausschließlich digital betreuen. Das sind auch dann meistens Unternehmen, die ausschließlich auch hybrid oder nicht hybrid, die ausschließlich digital arbeiten. Insbesondere Unternehmen aus dem IT-Sektor, wo teilweise die komplette Belegschaft deutschlandweit, europaweit verteilt ist, wo gar kein Vorort, wo es gar keine festen Büros mehr gibt, sondern jeder agiert nur noch aus dem Homeoffice. Und da können wir, ich würde sagen, so rund unser Portfolio hat derzeit ungefähr 100 verschiedene Gesundheitsangebote für die Belegschaft, die wir dann eben nach individuellen Wünschen zusammensetzen. Davon können wir ca. so 80-85% der Dienstleistungen auch digital durchführen. Einige Screenings, Analysen, wo man einfach auch Equipment-Einsatz hat, das funktioniert natürlich nicht. Wir können nicht jedes einzelne Messgerät zu den Leuten nach Hause schicken. Die fallen dann raus, aber so 80-85% oder 80-85 Maßnahmen ungefähr können wir digital auch durchführen. Das funktioniert alles. Ansonsten ist es meistens eine Art hybrides Modell, deutet direkt vor Ort. Aktuell ist unser Einzugsgebiet der Nordosten Deutschlands, Berlin, Brandenburg, Schleswig-Holstein und Mecklenburg-Vorpommern. Ziel ist es, bis 2030 deutschlandweit aktiv zu sein. Also wir kriegen jetzt auch schon Anfragen aus dem Bereich Sachsen, Niedersachsen, Sachsen-Anhalt und werden dann Stück für Stück vom Nordosten uns in den Südwesten durchkämpfen und können natürlich auch für diejenigen, die in dem Einzugsgebiet sind, auch jetzt schon direkt ausschließlich vor Ort anbieten, weil so klassische Branchen, zum Beispiel in der Pflege, die sind noch sehr offline unterwegs, eher weniger digital. Da kann es auch sein, dass wir eben ausschließlich vor Ort Angebote schaffen.
Spannend. Und dann im Grunde, jetzt haben wir die 6 Schritte so im Schnelldurchgang durch. Ich glaube, man konnte sich einen ganz guten Einblick verschaffen, wie dann auch der Zyklus ist, weil du hast ja gesagt, es entwickelt sich immer im Grunde weiter. Und das ist ja auch wieder eine Parallele zu den Finanzen. Ne?
Man ist nie zu Ende. Und so wie man jedes Jahr seine Steuererklärung erledigt, so genau. Funktioniert eben auch das betriebliche Gesundheitsmanagement. Also nochmal zusammengefasst, erster Schritt Analyse, dann geht es in die Planung, dann führen wir die Maßnahmen durch. Wir werten die Maßnahmen aus, das ist der vierte Schritt. Dann geht es in die Evaluation, das ist sozusagen die Erstanalyse, ist dann die Zweitanalyse, ist die Evaluation. Mhm. Und dann geht es in die Optimierung. Und die Optimierung ist eigentlich eine Zweitplanung. Und nach der Zweitplanung geht es dann wieder in die Durchführung. Und dann wiederholt sich das. Ja. Durchführung, Maßnahmen, Auswertung, Evaluation, Optimierung. Und so ist es, sollte, also ich mache das zumindest, dass ich mich einmal im Jahr hinsetze, all meine Investments in Frage stelle, die rauswerfe, die nicht mehr funktionieren, performen oder die keinen Sinn mehr machen und die Dinge neu anlege, optimiere, mich vielleicht auch mal mit neuen Dingen beschäftige, wenn man das so in regelmäßigen Abständen macht, nicht täglich reingucken, sondern eher langfristig gesehen, dann führt das zum Erfolg. Und so ist es auch beim betrieblichen Gesundheitsmanagement.
Ja, das ist, finde ich, bei dir auch nochmal was Besonderes, weil ich kenne ja durchaus auch viele Unternehmerinnen und Unternehmer. Und dann würde man denken, naja, da sind private Finanzen schon auch irgendwie oft Thema, ist aber gar nicht unbedingt so. Also kann man nicht sagen. Deshalb erzähl uns doch mal von deiner privaten Situation. Du hast jetzt schon so ein bisschen da angerissen, wie du das mit deinen Finanzen machst. Kannst du so uns noch mal einen Überblick geben, wie so dein Finanzzimmer aussieht? Wir machen ja gerne die Parallele zu einem Finanzzimmer. Ist das aufgeräumt? Tauschst du regelmäßig Möbelstücke aus? Fühlst du dich darin wohl? Ist die Tür auf oder ist die Tür zu?
Ja, also ich mache Dinge, ich mache auch Dinge bewusst falsch, beziehungsweise gönne mir auch Luxus. Also das Schlechteste, ich fange mal mit den negativsten Sachen an. Die beiden größten Fehler, die ich betreibe, die ich aber auch bewusst betreibe oder weiß, dass ich sie betreibe, ist zum einen das Thema Klumpenrisiko, weil das größte Invest ist und bleibt natürlich mein eigenes Unternehmen. Ich bin halt so ein bisschen der Ansicht, bevor ich dann eben sozusagen den Großteil meines Geldes in Aktien oder ETFs investiere und sozusagen die Verantwortung abgebe, investiere ich dann lieber halt den größten Teil meines Invests in meine eigene Firma, um die Verantwortung in der Hand zu erhalten. Und wenn dann jemand Fehler macht, dann ist genau einer schuld und das bin ich. Das ist ein gewisses Klumpenrisiko, was ich so nach und nach im Verlauf der Zeit, im Verlauf des Wachstums des Unternehmens natürlich auch versuche zu streuen, dass man also auch dann Gelder rausnimmt und aber dann eben auch nochmal streut in verschiedene Branchen, in verschiedene Länder, um einfach das Risiko abzuwägen. Aber es ist einfach beim Unternehmertum, dafür sind wir Unternehmer, dafür nehmen wir die Verantwortung und dafür haben wir das Risiko. Das ist so, sagen Fehler Nummer eins, den ich auf jeden Fall begehe. Und das den zweiten Fehler und damit das dümmste Investment ist auf jeden Fall mein Eigenheim. Das ist eigentlich ein Luxus, den ich mir gönne. Das müsste nicht sein, man könnte auch viel kleiner wohnen, aber das ist sozusagen ein Invest in mich, was ich da sehe. Ich wohne ein bisschen außerhalb, im Grün, im Ruhigen und nutze das einfach als Invest zur Regeneration, zur Erholung und als Luxus. Ansonsten bin ich auch in klassische Themen investiert. Ich habe eine Eigentumswohnung, die ich vermiete. Ich habe ETF-Sparpläne, die monatlich bespart werden. Ein bisschen was in Rohstoffen ist investiert, in Form von Gold und Silber. Und ein bisschen Spielgeld ist auch im Bereich der Kryptowährung mit drin, aber das ist bewusst eigentlich schon abgeschrieben und nicht vorhanden. Und wenn doch mal irgendwie was steigt, dann freut man sich dann darüber. Aber das ist, ich würde sagen, vom Gesamtinvestment bewegen wir uns da irgendwo zwischen 0,1 bis 0,5% des Investments. Also das ist wirklich so, ja, Spielgeld.
Ja, also das klingt für mich alles sehr reflektiert, ne? Und das sagen wir halt auch immer, es ist wichtig, dass es informierte und bewusste Entscheidungen sind. Und dann sind wir alle irgendwie erwachsen und können unsere Entscheidungen treffen, wohlweislich, dass alles Vor- und Nachteile hat. Und das finde ich schon mal sehr interessant. Wie hältst du es als Unternehmer im Thema Absicherung in Bezug auf Familie, deine Arbeitskraft? Was ist, wenn mal der Fall der Fälle eintritt, ne, es passiert dir was, hast du das durchdacht und wie hast du da die Risiken abgesichert?
Also zum einen ist es das Thema der Berufsunfähigkeit, welche ich in meinem Fall abgesichert habe, welche ich auch auf familiärer Basis auf jeden Fall abgesichert habe, sei es meine Ehefrau, sei es auch selbst die Kinder, die bereits jetzt durch Produkte die Möglichkeit haben, zum einen Dinge zu sparen, andererseits auch sozusagen ja eine BU-Option inkludiert zu haben, für den Fall der Fälle, dass selbst jetzt im Kindes- und Jugendalter irgendwelche Erkrankungen auftreten, die dann den Abschluss einer Berufsunfähigkeit schwierig machen. Also haben wir sozusagen langfristig vorausgedacht, ob das irgendwann eintritt. Das ist ja immer so der Fall von Versicherungen, wenn man es abschließt, dann passiert nichts. Wenn man es nicht abschließt, dann passiert was. Deshalb schließen wir Versicherungen ab, um Sicherheiten einfach zu haben. Für mich selber ist es auch das Thema Lebensversicherung. Also im Sterbefall ist meine Familie abgesichert. Auch was die Firma angeht, sind da schon gewisse Vorkehrungen getroffen worden, um entsprechende Sicherheiten reinzugeben. Und ja, das Thema auch Sparpläne, ETF-Sparpläne, Geldbildung versuchen wir eben auch unseren Kindern beizubringen. Also momentan lese ich meinem Sohn, der ist 5 Jahre, meine kleine Tochter, die ist 2 Jahre, aber meinem Sohn lese ich momentan Der reichste Mann von Babylon vor. Und das ist da eben schon von vornherein, dass man da die Kinder halt mitnimmt bei dem Thema Geld. Also bei uns ist Geld kein Tabuthema, da reden wir auch offen am Essenstisch drüber und die Kinder schnappen das dann automatisch auf. Und das ist ganz witzig, zu Weihnachten, die Großeltern können dann sowas immer nicht verstehen, zu Weihnachten gab es eben auch mal ein Geldgeschenk, Briefumschlag, und das Erste, was mein Sohn dann gesagt hat, oh, guck mal, Papa, hier ist wieder Geld, da können wir wieder Firmen kaufen. Das war so seine Aussage, und das zeigt für mich, zumindest mich hat das stolz gemacht, die Großeltern waren da etwas eher verwundert, was das Kind da äußert, aber er wusste halt, okay, das Geld wird halt wieder irgendwie in den Sparplan investiert und davon kauft er dann Aktien. Ich habe ihm das halt nicht mit Aktien erklärt, sondern ich habe gesagt, davon kaufst du die Stück für Stück Firmen. Ja. Und dann war für ihn klar, okay, jetzt können wir wieder davon Firmen kaufen.
Sehr, sehr gut. Ja, da sagst du was Wichtiges. Das heißt, kriegt der Kleine schon Taschengeld?
Tatsächlich noch nicht. Das steht jetzt an. Jetzt demnächst, er ist jetzt 6 oder 5, ist jetzt 6 geworden und kommt demnächst auch zur Schule schon. Ah, ja. Und dann spätestens mit der Schule wird dann auch das Thema Taschengeld natürlich interessant. Und dann führen wir das auch ein, ja. Ja. Ansonsten landet jetzt aktuell eher so Kleinigkeiten immer im Sparschwein und dann wird das Sparschwein eher in Richtung dann der Bank gebracht, beziehungsweise dann in ETFs investiert. Ja.
Aber das ist klasse, weil da ist ja auch bekannt, dass im Grunde die Prägung im Elternhaus stattfindet und leider in Deutschland eben sehr, sehr zufällig dann stattfindet. Und das ist ja so wertvoll, wenn man den Kindern...
Bei uns ist es auch eher so, dass die Kinder das manchmal so nebenbei mitbekommen, weil ich bin nun sehr auch interessiert an dem Thema, höre nun auch den ein oder anderen Podcast auch zu dem Thema Geld und Geldbildung. Und wenn das dann halt im Autoradio läuft, anstatt dass wieder über irgendwelche Kriegsnachrichten berichtet wird, saugen halt die Kinder dann sowas auf. Und gerade mein Großer, der stellt dann halt auch Fragen und sagt, was meint der oder diejenigen da jetzt? Und dann kann man eben das versuchen, kindgerecht umzutransportieren und zu vermitteln.
Ja, ja. Ja, ich beobachte das auch bei meinen beiden, wenn die Ältere dem Kleinen dann irgendwie einen Kredit gibt, ne, weil der dann irgendwie unbedingt auch ein Heft kaufen will, bis man ihm dann mal erklärt hat, was das ist und dass er das Geld jetzt zurückgeben muss. Ja, aber das Geld habe ich doch ausgegeben. Ja, eben.
Ja. So, also. Und selbst zu Hause haben wir das ein oder andere Spiel, was Geldspiele sind, was dann auch wirklich in dem kleinen Alter funktioniert. Und ja, dann wird regelmäßig gefragt, hier können wir das Geldspiel spielen. Und merkt man einfach, es ist ein Grundinteresse da. Und das ist natürlich viel, viel besser, wenn gefragt wird und man dann erklärt, als wenn man etwas aufdrückt und erzählen will und der andere es gar nicht annehmen will. Und das ist genau dieses Beispiel auch im Bereich des betrieblichen Gesundheitsmanagements. Also kann man einfach auch aus dem Familienumfeld ganz, ganz viel in Richtung Geldbildung oder eben auch im Bereich des betrieblichen Gesundheitsmanagements.
Und Gesundheitsförderung, genau. Also das beobachten wir ja auch, also bei Financial Wellbeing, finanzielle Bildung für Unternehmen, haben wir unterschiedliche Einflugschneisen, nenne ich es immer, ja. Und eine davon ist betriebliches Gesundheitsmanagement, aber eben nur eine, ja. Es geht, gibt nur andere Möglichkeiten über einfach betriebliche Weiterbildung oder Nachhaltigkeit, ne, Sustainability. Und ich denke, da haben wir jetzt doch schon den ein oder anderen Parallele gefunden. Und das merken wir ja auch immer, wenn wir uns unterhalten. Wir finden irgendwie immer wieder ganz viele Anknüpfungspunkte, wo diese beiden Themen zusammenkommen. Du hast ja auch eben über Stress gesprochen, und finanzieller Stress ist ja oftmals ein großer Teil, gerade in der heutigen Zeit mit den herausfordernden Rahmenbedingungen. Wenn jetzt eine Personalerin oder ein Personaler, ein Unternehmer, eine Unternehmerin daran interessiert ist, diese Themen zu platzieren. Also einfach BGM an sich oder zusammen mit Financial Wellbeing. Wo würden die dich am besten erreichen?
Also am einfachsten zu finden bin ich tatsächlich, indem man eingibt betriebliches Gesundheitsmanagement Podcast, weil auch wir betreiben einen Podcast, der wird inzwischen mit knapp 300 Episoden von knapp 30.000 Personen gehört. Da erscheinen jede Woche 2 neue Episoden rund um das Thema Gesundheitsmanagement. Da bist unter anderem auch du ja schon 2-mal zu Gast gewesen und dementsprechend ist es auch eine breite Palette. Zum einen, wie baue ich sowas auf, wie führe ich sowas durch, was sind typische Stolpersteine, was kann ich für Maßnahmen anbieten, für wen ist was geeignet, fürs Kleinstunternehmen, für einen Konzern, was sind da so die Unterschiede. Da findet man schon mal jede Menge Informationen, um erstmal noch ein bisschen mehr über uns kennenzulernen. Da bieten wir unter anderem auch ein Newsletter an. Also die Domain ist bgmpodcast.de, da findet man den Podcast. Unter bgmpodcast.de/newsletter kann man sich zum Newsletter eintragen. Er erhält noch jede Menge Checklisten, Grafiken, Vortragsmitschnitte einfach als Goodie und Bonus obendrauf und bekommt dann jede Woche eine E-Mail mit den neuesten Trends und Neuigkeiten rund um das Thema Gesundheitsmanagement. Unter bgmpodcast.de/buch gibt es jetzt auch nochmal die Quintessenz aus dem Podcast, nämlich 30 Minuten betriebliches Gesundheitsmanagement. Das sind 96 Seiten, ideal geeignet für Personalverantwortliche, für Führungskräfte, für Geschäftsführer, die jetzt nicht ein Riesenwerk brauchen, weil sie das BGM studieren wollen, sondern die sich kurz und knapp, also innerhalb von 30 Minuten, in das Thema einarbeiten wollen, auch inklusive einiger Checklisten und dergleichen. Und wer einfach sagt, ich will mir hier gar nichts anhören, sondern ich will hier den direkten Kontakt aufbauen, dann am besten auf unsere Firmenseite gehen und zwar unter www.outness.de, also Outness wie Outdoor und Fitness, das war unser Ursprung, da haben wir angefangen, also outness.de und dann gibt es ein Kontaktformular, einfach Kontaktformular ausfüllen oder Telefonnummer wählen oder einfach ein Strategiegespräch, ein kostenfreies Kennenlerngespräch buchen, das geht alles auch dann direkt über die Homepage und dann können wir direkt einfach in den Austausch gehen. Das ist alles kein Problem. Da stehen wir mit Rat und Tat jederzeit zur Seite.
Sehr schön. Und ich denke auch, allein über den Podcast, da kann man so viele Informationen jetzt zu Beginn schon mal wirklich bekommen, um sich für seine individuelle Situation schon ein Bild zu machen, um dann mit euch in Kontakt zu treten und vielleicht direkt konkrete Fragen zu stellen.
Definitiv.
Also das kann ich auch nur empfehlen. Ja, hast du noch zum Schluss etwas, was dir am Herzen liegt? Möchtest du noch was loswerden? Gibt es etwas, was wir dem hier nochmal Raum geben sollten?
Mhm. Wir haben vorhin über die 3 Säulen gesprochen, also Arbeitsschutz, Eingliederungsmanagement und Gesundheitsförderung. Das sind schon mal sehr wichtige Säulen und die funktionieren aber tatsächlich nur, wenn die Basis funktioniert. Ihr müsst euch das vorstellen, betriebliches Gesundheitsmanagement ist sozusagen das Dach. Darunter sind die 3 Wände, die 3 Säulen. Und ganz unten brauche ich aber, damit die Säulen richtig stehen, brauche ich auch ein gewisses Fundament. Und in diesem Fundament, da sind insbesondere die Themen Kommunikation wichtig, Miteinander, Wir-Gefühl, auch das Thema Führung insbesondere. Auch das sind Themen, die das betriebliche Gesundheitsmanagement wahnsinnig beeinflussen. Bedeutet, wenn ich kann die besten Angebote initiieren, wenn aber gar keiner Lust hat, irgendwie was miteinander zu machen, weil das Wir-Gefühl nicht stimmt, das Teamgefühl nicht stimmt, weil vielleicht das Verhältnis zwischen Führungskräften und Mitarbeitenden verhagelt ist, dann wird das wahnsinnig, wahnsinnig schwer. Und auch da unterstützen wir erstmal die Basis zu schaffen durch Kommunikationstrainings, durch Workshops, durch Teambildungsmaßnahmen, um erstmal die Basis zu legen, dass Leute überhaupt erstmal wieder was zusammen machen wollen. Und dann kann man darauf aufbauen, die verschiedenen Säulen des Gesundheits Managements zu bearbeiten, um irgendwann auch um das Dach draufzusetzen, den Deckel drauf zu machen. Und dann ist das Ganze auch in sich geschlossen, ist dicht und funktioniert. Und das ist nochmal so ein letzter wichtiger Tipp hier an die Community. Das trifft wahrscheinlich auch auf eure Maßnahmen drauf zu. Ich muss erstmal Dinge enttabuisieren und erstmal auch den Rahmen schaffen, das Miteinander schaffen. Und dann funktioniert der Rest auch manchmal wie von Zauberhand ganz von alleine und wird auch erfolgreich.
Ja, ich kann dem nichts hinzufügen. Genau. Und schon wieder eine Parallele. Ja, Hannes, ich danke dir. Das war sehr, sehr wertvoll. Und ich freue mich, dass wir weiterhin im Austausch bleiben und schauen, wie die beiden Themen immer wieder zusammenfinden. Und alles Gute weiterhin und ich freue mich. Bis bald und ciao.
Vielen lieben Dank.